RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 2 Uhr mit Thomas Haag. Guten Morgen. Union und SPD haben entspannt auf einen möglichen Zwist in der geplanten Koalition reagiert. SPD-Chef Klingbeil forderte, das Verbindende in den Vordergrund zu rücken und nicht das Trennende. Jan Busche.
Hintergrund sind Äußerungen von CDU-Chef Merz. Der designierte Bundeskanzler hatte unter anderem einen baldigen Anstieg des Mindestlohns auf 15 Euro angezweifelt. CDU-Generalsekretär Linnemann sagte dazu im Bericht aus Berlin, die 15 Euro seien laut Regelwerk möglich. Am Ende entscheide aber die Mindestlohnkommission. Bei der SPD dürfen von Dienstag an Parteimitglieder über den Koalitionsvertrag abstimmen.
Die USA haben den russischen Angriff auf die ukrainische Stadt Sumy mit mindestens 32 Toten und 100 Verletzten scharf kritisiert. Der US-Sondergesandte für die Ukraine Kellogg schrieb auf X, der Beschuss von zivilen Zielen überschreite die Grenzen des Anstands. Der Angriff erfolgte 2 Tage nach einem Treffen des US-Sondergesandten Witkoff mit dem russischen Präsidenten Putin. 2 russische Raketen waren gestern Morgen im Stadtzentrum von Sumy eingeschlagen. Berlins Innensenatorin Spranger prüft, mehr Messerverbotszonen in der Stadt einzurichten. Sie sagte dem RBB, dass sie sich ein solches Verbot im öffentlichen Nahverkehr vorstellen könnte. Dorothea Echte.
Waffen- und Messerverbotszonen seien nicht nur ein rechtliches Instrument, sondern auch ein Signal an die Stadtgesellschaft. Der Rechtsstaat müsse entschieden gegen Messerangriffe vorgehen. Messer- und Waffenverbotszonen machten verdachtsunabhängige Kontrollen durch die Polizei möglich, so Spranger. Seit Mitte Februar gibt es bereits 3 Messerverbotszonen in Berlin, am Leopoldplatz, am Görlitzer Park und am Cottbusser Tor.
In Washington beginnt heute ein Wettbewerbsprozess gegen den Internetkonzern Meta. Der Facebook-Mutter wird vorgeworfen, Instagram und WhatsApp zu überhöhten Preisen gekauft zu haben, mit dem Ziel, aufkommende Konkurrenz auszuschalten. Vor Gericht will die US-Wettbewerbsbehörde FTC nachweisen, dass Meta durch die Übernahmen eine Monopolstellung erhalten hat. Sollte Meta in den Verfahren unterliegen, könnte es gezwungen werden, Instagram und WhatsApp zu verkaufen. Die Ergebnisse der Fußball-Bundesliga am Sonntag. Eintracht Frankfurt, Heidenheim 3:0, Bremen-Stuttgart 2:1. Alba Berlin setzte sich in der Basketball-Bundesliga in Ludwigsburg mit 79:63 durch. Das Frauenteam von Alba Berlin gewann im Kampf um die deutsche Basketballmeisterschaft gegen Saar Louis mit 55:52. Damit glichen sie in der Halbfinalserie zum 2:2 aus. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter in der Nacht wechselnd bewölkt, vereinzelte Schauer bei 10 bis 7 Grad, am Tage bei Sonne und Wolken, vor allem am Nachmittag vereinzelt Schauer oder Gewitter, das bei maximal 19 bis 23 Grad.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Vorsicht bitte auf der A43 Münster Richtung Recklinghausen zwischen Kreuz Münster Süd und Senden muss wegen Nebels mit Sichtweiten unter 50 Metern gerechnet werden. Eine Gefahreninformation für Sachsen-Anhalt. Das Umweltamt warnt die Ortschaften Zilli, Dersheim, Hessen und Hessendamm vor einer Verunreinigung des Baches Dersheimer Aue. Es soll dort kein Wasser entnommen werden. Und Berlin, die A100 Richtung Stadtring Richtung Wedding ist in Höhe Dreieck Funkturm bis 5 Uhr früh gesperrt.
Die ARD Infonacht.
Und die kommt aus Hamburg, aus den Studios von NDR Info. Am Mikrofon begrüßt sie Sven Hasenclever. Die ukrainische Stadt Sumy wurde gestern von einem verheerenden russischen Luftangriff getroffen, mit mehr als 30 Toten und mehr als 100 Verletzten. Die USA, Frankreich und Deutschland werfen Moskau gezielte Angriffe auf Zivilisten vor. Der Angriff löste europaweit blankes Entsetzen aus. Aus Kiew berichtet Florian Kellermann.
Der Angriff sei mit 2 ballistischen Raketen erfolgt, teilte der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky am Abend mit. Eine habe ein Gebäude der Universität in Sumy getroffen, die andere sei auf offener Straße in einigen Metern Höhe explodiert. Nach Selenskys Ansicht sei fehlender internationaler Druck auf Russland mitverantwortlich. Am Freitag ist ein Monat vergangen, seit Russland den US-amerikanischen Vorschlag einer vollständigen und bedingungslosen Waffenruhe zurückgewiesen hat. Der Kreml hat keine Angst und deshalb beschießt er die Ukraine mit ballistischen Raketen. Deshalb schickt er jede Nacht an die 100 Kamikaze-Drohnen los, auf ganz gewöhnliche ukrainische Städte. Das lässt sich nur mit Druck, mit entschlossenem Handeln ändern. Aus Zelenskys Ausführungen wurde deutlich, dass er damit vor allem die US-Administration von Donald Trump meinte. Führenden europäischen Politikerinnen und Politikern, darunter Bundeskanzler Olaf Scholz, dankte er für ihre Anteilnahme wegen des Angriffs vom Sonntag. Die Raketen schlugen im Zentrum von Sumy ein. Die Stadt im Nordosten der Ukraine liegt weniger als 30 Kilometer von der Grenze zu Russland entfernt. Eine Reporterin von Radio Svoboda berichtete unmittelbar nach den Einschlägen vom Ort des Geschehens. In ihrem Video sind ringsherum brennende Autos und zerstörte historische Gebäude zu sehen. Viele Menschen seien hier am Sonntagvormittag unterwegs gewesen. Familien mit Kindern seien spazieren gegangen, so die Reporterin. In der Nähe gäbe es zahlreiche Cafés und Restaurants. Auch ein städtischer Linienbus sei getroffen worden und völlig ausgebrannt. Dazu sagte der Leiter der Militärverwaltung von Sumy, Volodymyr Artyuch. Praktisch alle Passagiere des Busses sind gestorben. Diese Menschen waren gerade auf dem Weg zurück vom Gottesdienst. Gerade als der Bus vorbeifuhr, ist der Gefechtskopf der Rakete über ihm explodiert. Am Tag des Angriffs feierten auch in der Ukraine alle Christen Palmsonntag. Der ukrainische Publizist Vitali Portnikow kommentierte, Russland versuche es kaum noch zu kaschieren, dass es gezielt die ukrainische Zivilbevölkerung treffen wolle. Ein wichtiges Ziel solcher Angriffe ist es, die ukrainische Zivilbevölkerung in Angst und Schrecken zu versetzen. Die Ukrainer sollen daran erinnert werden, dass nur eine Kapitulation vor Russland die Raketenangriffe auf ihre Städte beendet. Die Armee kann eventuell den russischen Vormarsch aufhalten, aber Raketenangriffe kann sie nicht verhindern. Der russische Angriff führte allerdings auch innerhalb der Ukraine zur Schuldzuweisung. Am Sonntag habe die Militärverwaltung von Sumy in der Innenstadt Soldaten der 117. Brigade versammelt, um ihnen Auszeichnungen zu verleihen. Das erklärte der Bürgermeister von Konotop, einer kleineren Stadt im Bezirk Sumy, Artem Semenichin. Den Soldaten sei zwar nichts passiert, aber Russland werde ihre Anwesenheit in der Stadt nun nutzen, um den Angriff zu rechtfertigen. Es war der zweite verheerende russische Raketenangriff innerhalb von 10 Tagen. Vor etwas über einer Woche schlug eine ballistische Rakete in der Stadt Kryvyi Rih im Südosten der Ukraine in einem Wohnviertel ein und tötete 19 Menschen.
Wie ist die Haltung im Ausland? Die USA haben unter Trump eine Wende in ihrer Russlandpolitik vollzogen. Der US-Präsident drängt auf ein Ende des seit mehr als 3 Jahren andauernden Ukraine-Kriegs. Doch sein Vorschlag einer Waffenruhe wird von Russland bisher ignoriert. Großbritannien und Frankreich haben eine sogenannte Koalition der Willigen zusammengerufen. Die plant, nach einer Waffenruhe eine Friedensmission in der Ukraine zu starten. Im ARD-Europa-Magazin hat Tina Hassel mit der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas gesprochen und sie gefragt, ob es nicht ein Zeichen von Schwäche sei, wenn nur noch eine Koalition der Willigen der Ukraine helfen kann.
Ich denke, es zeigt Stärke, wie viele Länder an einem Tisch sitzen, um die Ukraine zu unterstützen. Ich denke, das ist auch eine sehr starke Botschaft an Russland, dass man in der Ukraine einfach nicht gewinnen kann.
Aber nur Frankreich und Großbritannien wären bereit, eigene Soldaten in die Ukraine zu schicken. Was erwarten Sie von einem so wichtigen, großen Mitgliedsland wie Deutschland?
Nun, erstens gibt es keinen Waffenstillstand, oder? Ich meine, es ist 1 Monat her, seit die Ukraine einem bedingungslosen Waffenstillstand zugestimmt hat. Was wir auf russischer Seite sehen, ist, dass sie die Bombardierung einfach fortsetzen. Aber im Moment, denke ich, geht es auch darum, was für Truppen dann geschickt werden und wofür wirklich. Ist es eine Überwachungsmission? Dann gibt es einige sehr schlechte Beispiele aus der Geschichte von Überwachungsmissionen, die nicht wirklich funktioniert haben. Ist es eine friedenserhaltende, beruhigende Mission? Aber ich denke, es ist wichtig, dass wir diese Diskussionen sehr offen darüber führen, wozu die Länder bereit sind. Jedes Land hat seine unterschiedlichen Empfindlichkeiten und es liegt an jedem Land, selbst zu entscheiden.
Every country has their different sensitivities and it's up to every country to decide.
Ihre sogenannte Kallas-Initiative ist gescheitert. Sie wollten 40 Milliarden Euro in diesem Jahr und haben sogar noch Schwierigkeiten, auch nur 5 Milliarden Euro für Munition locker zu machen. Haben Sie schlecht verhandelt oder gibt es immer weniger Solidarität mit der Ukraine?
Erstens, wissen Sie, in Europa nehmen die Dinge mehr Zeit in Anspruch als in Estland, wo ich Premierministerin war. Es ist also ein Monat, eineinhalb Monate her, seit die Initiative veröffentlicht wurde. Und positiv ist, dass wir bereits über 50% der Munition zusammen haben, die wir brauchen oder die Präsident Zelensky angefragt hat, etwa diese 2 Millionen Schuss. Positiv ist auch, dass, wenn man es längerfristig betrachtet, das Endziel die 40 Milliarden für 2025 sind. Im Jahr 2024 waren es in Europa 20 Milliarden. Schon jetzt sind es 23 Milliarden von Europäern. Zusammen mit den USA waren es 40 Milliarden.
Die Ukrainer berichten jetzt, dass chinesische Söldner in der Ukraine kämpfen, und zwar über 100. Wie gefährlich ist diese Form der chinesischen Einflussnahme?
Es ist sehr gefährlich. Ich meine, in der NATO wurde gesagt, dass China der Hauptfaktor für den russischen Angriffskrieg ist. Wenn China sehr stark sein wollte, könnte Russland diesen Krieg nicht in dem Ausmaß führen, wie es ihn führt. Ich meine, wir sehen, dass 80% der Güter mit doppeltem Verwendungszweck, die auch im Militär verwendet werden, aus China kommen. Sie haben also die Mittel, um diesen Krieg wirklich zu beenden und zu behindern, wenn sie wollen.
Lassen Sie uns über das sogenannte Signal Gate jetzt reden. Die Chatnachrichten von engen Trump-Vertrauten, die gezeigt haben, wie sehr sie die Europäer verachten. Vizepräsident Vance schreibt, ich hasse es, die Europäer wieder herauskaufen zu müssen. Und Verteidigungsminister Hegseth stimmt zu. Ich stimme deiner Verachtung über die europäischen Trittbrettfahrer absolut zu. Es ist erbärmlich. Sind das noch Partner?
So honestly, are these still partners? We have been strong partners and allies for
Wir sind seit sehr vielen Jahren starke Partner und Verbündete. Und natürlich war es auch sehr hart, diese Signal-Chats zu lesen. Denn ich meine, wenn es um europäische Länder geht, waren wir gute Verbündete der USA. Ich kann Ihnen sagen, mein eigenes Land, wir sind in Kriege gezogen, weil die USA Artikel 5 zur Verteidigung ausgerufen haben. Und wir hatten in diesen Kriegen mehr Kampfopfer pro Kopf als die Vereinigten Staaten. Wir haben unser Möglichstes getan, um bei ihnen zu sein.
In wenigen Wochen findet in Den Haag der NATO-Gipfel statt. Da wird Trump dabei sein. Welcher große Knall kommt dann? Könnte der Präsident dann einen Großteil der US-Truppen aus Europa zurückziehen? Das war ja schon für die Münchner Sicherheitskonferenz erwartet worden, als Vizepräsident Vance stattdessen nur über einen Kulturkrieg sprach.
Nein, die Vertreter der amerikanischen Regierung haben bestätigt, dass die USA bei der NATO bleiben und an ihren Verpflichtungen festhalten. Also, ich würde so etwas nicht erwarten. Ich denke, es wird stark darauf gedrängt werden, dass die Verteidigungsausgaben mehr als 2% betragen. Ob es 5% sind, wie die USA gesagt haben, oder höher. Zumindest ist klar, dass darauf gedrängt werden wird.
Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas im Gespräch mit Tina Hassel. Ein paar Tage ist der Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD erst alt und schon beginnt die Phase der Interpretation. Was ist wie gemeint oder zu verstehen? Dabei klang es am Wochenende durchaus verschieden, was von den unterschiedlichen Seiten zu hören war. Aus dem Hauptstadtstudio berichtet Uwe Jahn.
Union und SPD demonstrieren Einigkeit. Zum Beispiel SPD-Chef Lars Klingbeil und CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann.
Das Vertrauen ist gewachsen.
Da ist etwas gewachsen. Man will nach vorne und auf geht's.
Auf geht's, auch in die Auslegung des Koalitionsvertrages. Da ist es vielleicht kein Zufall, dass CDU-Chef Friedrich Merz bei einem Talk mit der Bild-Zeitung nach Herzensprojekten der SPD gefragt wird. Zum Beispiel nach der Einkommenssteuersenkung für niedrige und mittlere Einkommen, geplant für Mitte der Legislaturperiode, also in 2 Jahren.
Wir haben uns ja auch vorgenommen, wenn der Spielraum des Bundeshaushaltes das erlaubt, die Einkommensteuer im Laufe der Wahlperiode zu senken, aber die müssen wir uns erarbeiten.
Die Sache ist also nicht fix, ergänzt Merz auf Nachfrage. Tatsächlich steht auf Seite 51 des Koalitionsvertrages der sogenannte Finanzierungsvorbehalt, was so viel heißt wie, alles kann nur gemacht werden, wenn Geld dafür da ist. Der Passus könnte noch berühmt werden. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann versucht im Bericht aus Berlin einen konstruktiven Ton anzuschlagen.
Ich bin der festen Überzeugung, dass dieser Koalitionsvertrag eine Basis legt für Wachstum. Und dann werden wir auch in 2 Jahren entlasten können bei der Einkommensteuer. Ist für mich eines der wichtigsten Punkte, die wir haben, dass wir nicht belasten, sondern entlasten.
Darauf angesprochen, sagt der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil in der gleichen Sendung.
Ich glaube, da gibt es gar keine Unterschiede.
So ähnlich geht es auch beim Mindestlohn. Zunächst könnte man die Äußerungen von Friedrich Merz für ein Zurückweichen vom Koalitionsvertrag halten.
Es wird keinen gesetzlichen Automatismus geben. Der Mindestlohn kann bei dieser Höhe zum 01.01.2026 oder 2027 liegen. Aber das bleibt die Aufgabe der Mindestlohnkommission, das in eigener Autonomie auch festzulegen.
Dreh- und Angelpunkt ist dabei diese Mindestlohnkommission aus Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Für sie haben Schwarz und Rot neue Regeln vereinbart, was SPD-Chef Klingbeil optimistisch macht.
Wenn sich an all die Kriterien hält, die mittlerweile in der Geschäftsordnung drin sind, der Mindestlohnkommission, dann erreichen wir 2026 die 15 Euro.
Die 15 Euro sind erreichbar. Mehr steht im Koalitionsvertrag auch nicht. Allen, die aus den Äußerungen des Wochenendes einen Streit zwischen Union und SPD herleiten wollen, sagt Lars Klingbeil noch so viel.
Ich rate uns allen, dass wir nicht das Trennende suchen in der Koalition, sondern das Gemeinsame in den Vordergrund stellen. Ich habe gerade 1,5 Jahre Streit in der Ampel hinter mir und ich habe mir fest vorgenommen, dass wir in der neuen Regierung jetzt nicht so starten, wie die alte Regierung aufgehört hat.
Es klingt ein bisschen wie eine Beschwörung.
Die ARD-Infonacht.
Gleich 2.17 Uhr. In den Wochen vor Ostern war die Altstadt von Jerusalem früher brechend voll. Urlauber aus aller Welt kamen, um an dem Ort zu sein, an dem Jesus, der Bibel nach, wieder auferstanden ist. Doch Jerusalem ist leer, wie auch schon im vergangenen Jahr. Der Überfall der Hamas auf Israel und der Krieg im Gazastreifen, all das lässt viele Touristen zu Hause bleiben. Marc Dugge mit Eindrücken aus der Stadt.
An einer Stelle an der Via Dolorosa ist es dann doch mal kurz eng. Christliche Touristen aus den Philippinen gehen leise singend den Weg entlang, den der verurteilte Jesus gegangen sein soll, hin zu seiner Kreuzigung. Vor dem Geschäft von Schmuckhändler Ibrahim ist es mit dem Gedränge aber schon wieder vorbei.
We are very happy to see a little bit of tourist passing through the old city.
Wir sind sehr froh, dass wir wenigstens ein paar Touristen sehen, die durch die Altstadt gehen. Jetzt an Ostern, nachdem auch die Lufthansa ihre Flüge wieder aufgenommen hat. Einige Amerikaner kommen, aber nicht viele. Die Lage ist immer noch schwierig.
Things are still difficult.
Viele der Altstadthändler kämpfen ums wirtschaftliche Überleben. Denn ihre Geschäfte sind leer, doch Miete und Stromrechnungen müssen bezahlt werden. Da lassen manche ihre Läden lieber gleich geschlossen. Andere ziehen ihre Rollläden erst später hoch oder machen früher wieder zu.
Willst du einen Tass Kaffee haben bei mir?
Fragt ein Händler, der sich Michael nennt. Bei ihm liegen jüdische Kippas ebenso in der Auslage wie christliche Kreuze oder islamischer Schmuck.
This shop for everybody.
Dieser Laden hat für alle was, für Moslems, Christen und Juden. Davon leben wir.
Well, this is our living.
Aber wenn man ihn nach seinem Leben fragt, verfinstert sich seine Miene.
We have been suffering almost 1.5 years, no work.
Wir leiden jetzt seit fast 1,5 Jahren. Es gibt keine Arbeit, wegen des Kriegs. Jetzt sind Feiertage, da sehen wir ein paar Leute auf der Straße. Wir beten, dass wir eines Tages Frieden haben, für alle. Die Lage ist sehr schlecht, glaub mir.
Keine Leute in der Straße.
Erste Jahre mit Corona, dann der Krieg, seufzt der Händler nebenan. Seit Jahren hätten sie hier kaum Touristen. An Weihnachten, eigentlich Hauptsaison, sei so gut wie niemand da gewesen. Jetzt ist es nicht viel besser, sagt er.
We say it before high season.
Früher haben wir das mal Hauptsaison genannt. Jetzt nennen wir es tote Saison.
Dead season.
Dass lange so wenige Touristen nach Israel kamen, lag nicht nur an deren Sicherheitsbedenken, an deren Ängsten. Es gab schlichtweg kaum Flüge. Schon nach dem Angriff der Hamas vom 7. Oktober 2023 wurden immer wieder Flüge abgesagt oder verschoben. Im Sommer vergangenen Jahres stellten ausländische Fluglinien ihre Flüge nach Israel dann fast komplett ein. Erst seit Mitte Februar läuft der Flugbetrieb wieder einigermaßen normal. Die Masse der Touristen bleibt Israel aber nach wie vor fern. Der Tourismus wird zurückkommen, wenn die Lage entspannter ist. Denn Tourismus ist ein zerbrechlicher Sektor, sagt Hoteldirektor Raed Saadi vom Jerusalem Hotel im Ostteil der Stadt. Auch bei ihm sind die meisten Zimmer leer. Zahlen des israelischen Tourismusministeriums zeigen, wie dramatisch die Lage ist. So kamen im Zeitraum von Januar bis März allein aus Deutschland 87% weniger Touristen nach Israel als im Vor-Corona-Jahr 2019. Dieser Tourist aus München hat sich getraut.
Wir waren gestern Abend an der Klagemauer und ich war wirklich überrascht, auch unser Guide war überrascht, dass relativ wenig los war. Also es ist recht ruhig, aber dadurch auch eine ganz spannende und interessante Atmosphäre. Ich bin zum ersten Mal in Jerusalem und es ist einfach ein Schmelztiegel von so vielen unterschiedlichen Kulturen und das finde ich total, total faszinierend und auch bewegend.
Jerusalem erinnert ein bisschen an Venedig in Corona-Zeiten. Wo man in normalen Zeiten 3 Stunden vor Sehenswürdigkeiten ansteht, sind es jetzt 3 Minuten. Das macht einen Jerusalem-Aufenthalt im Moment ziemlich entspannt. Der Krieg im Gazastreifen ist nicht mal 2 Autostunden entfernt. Doch Touristen bekommen davon in der Regel nichts mit. Grundsätzlich gilt aber weiterhin, wer nach Israel möchte, sollte in jedem Fall die Sicherheitshinweise des Auswärtigen Amts beachten.
Aus Jerusalem berichtete Marc Dugge. Ökologische Grünpflege unter Fördergerüsten. Seit kurzem grasen 50 Schafe und Ziegen auf dem Gelände der Zeche Zollverein in Essen. Bis Oktober halten sie rund um das Weltkulturerbe das Gras kurz. Johannes Hoppe war vor Ort.
Im ersten Moment klingt es fast schon gewöhnlich an der Kokerei auf Zollverein. Vor einem Teil des uralten Gebäudes steht ein Baugerüst. Die Fassade muss mal wieder instand gehalten werden. Aber beim genauen Hinhören klingt es dann doch ungewöhnlich. Unter dicken, rostroten Stahlrohren liegt ein Dutzend kleiner und großer Schafe auf einer Wiese von der Größe eines Fußballfeldes. Drumherum ist ein Elektrozaun. Schäfer Lukas Egerland und ein Kollege aus Sprockhövel im Ennepe-Ruhr-Kreis sind hier mit den Tieren unterwegs. 2 größere Flächen haben die schon abgefressen.
Wir müssen natürlich jetzt ein bisschen gucken, es ist noch nicht so viel gewachsen, der Regen fehlt jetzt noch ein bisschen. Die Lämmer wachsen ja jetzt, das heißt, je größer sie werden, desto mehr fressen sie halt auch. Irgendwann wird sich das so ein bisschen akklimatisieren und wenn das dann ein bisschen schneller wächst, dann haben wir auch richtig was zu tun.
Aktuell sind überwiegend Drenter Heideschafe hier eine der ältesten Hausrassen überhaupt. Dazu kommen ein Texelschaf und ein Bergschaf als Leitschafe und gehörnte Heidschnucken. Später sollen noch Ziegen die Herde von gut 50 Tieren komplett machen. Sie sollen dauerhaft die Grünpflege übernehmen. Nicht nur, um Benzin für den Rasenmäher zu sparen.
Die Schafe bringen ihren Dünger natürlich dann sofort wieder mit, treten den ein. Der Boden wird dadurch besser durch die Paarhufer. In der Wolle verfangen sich zum Beispiel Samen von irgendwelchen Blumen, Pflanzen und sowas. Die kommen mit auf die nächste Fläche, die fallen wieder runter. Das wächst halt alles deutlich besser. Also ich würde jetzt schon mal behaupten, man sieht jetzt schon einen Unterschied von letztem Jahr zur Arbeit, aber es lohnt sich.
Bis zu 20.000 Euro kostet die ökologische Grünpflege für gut 7 Monate, sagt Markus Pliesnick, der Sprecher der Stiftung Zollverein.
Wir sparen natürlich Geld, was wir dann für andere Projekte auch wieder einsetzen, weil es ist ja halt hier 100 Hektar Areal, was an jeder Stelle gehegt und gepflegt werden muss. Man hört es auch im Hintergrund gerade genau. Es gibt gerade konkrete Projekte auf dem Areal, wie zum Beispiel eine Wildbienenlandschaft, wo wir diese Idee auch der Biodiversität natürlich noch weiter fortsetzen.
Zusätzlich sind die Schafe ein Hingucker, vor allem für Kinder. Das findet Schäfer Lukas Egerland sogar noch wichtiger.
Eigentlich freue ich mich tatsächlich hauptsächlich mit den Schafen hier auf so einem UNESCO-Weltkulturerbe zu stehen und den Leuten halt den landwirtschaftlichen Aspekt, Schafe, Tiere wieder näher zu bringen. Viele Leute haben noch nie ein Schaf gesehen.
Den Menschen, die Zollverein besuchen oder hier für Tagungen sind, gefällt's.
Ja, herrlich, süß.
Freue ich mich drüber. Ja, weil das Natur ist.
Ist cool. Also wir haben es gestern schon gesehen, gestern Abend. Und haben uns erst gefragt, was sind das für Geräusche, sind das wirklich Schafe? Aber als wir die dann gesehen haben, mussten wir lachen.
Ist doch schön, wenn man den Platz noch nutzen kann. Perfekt, Gänse haben wir drüben auch schon gesehen. Ein bisschen irritierend, wenn man erst rankommt, aber ist doch cool.
Nicht nur cool, sondern auch total niedlich. Denn die kleinsten Schafe, ein schwarzes und 2 weiße, laufen noch ganz eng neben ihren Müttern über die Wiese. Und bis zu den Feiertagen kommt noch mehr Nachwuchs dazu, verspricht Schäfer Egerland.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Florian Neuhaus und dem nächsten Erfolg für Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt. Mit 3:0 gewannen die Hessen ihr Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim. Erst am Donnerstag hatte die Mannschaft von Trainer Dino Topmöller im Viertelfinale der Europa League ein beachtliches 1:1 bei Tottenham Hotspur eingefahren und das Rückspiel steht bereits am kommenden Donnerstag an. Da hätte schon mal die Konzentration in der Liga gegen einen Abstiegskandidaten leiden können. Das war aber nicht so. Bahoya, Koch und Ekitike schossen die Eintracht zum Sieg. In der Tabelle haben die Frankfurter Rang 3 gefestigt und sind klar auf Kurs Champions League. Topmöller gab nach dem Abpfiff aber den Mahner.
Wir müssen trotzdem bodenständig bleiben. Wir haben jetzt in der Europa League eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel, aber das ist auch nur eine gute Ausgangsposition und genauso ist es in der Bundesliga auch. Wir wissen um unsere Position. Wir haben dafür extrem hart gearbeitet im ganzen Jahr und wollen jetzt den Job natürlich zu Ende bringen.
Während Heidenheim weiter auf dem Relegationsplatz steht, geht es bei Werder Bremen auch wieder um die internationalen Startplätze. Nach dem 2:1 Erfolg beim VfB Stuttgart. Ann-Kathrin Rose berichtet.
Oliver Berg sprintete in der 90. Minute zur Eckfahne, setzte zum Sprung an und bejubelte seinen Treffer zum 2:1. Das späte Tor für Werder ging direkt ins Herz und für Berg ins Glück.
Yeah, I'm very, very happy, as you can see.
Beinahe sichtbar ins Herz traf Bergs Tor allerdings auch die Schwaben. Die späte Niederlage mehr als ein Stich für Trainer Sebastian Hoeneß.
Dass wir am Ende als Verlierer vom Platz gehen, ist bitter und aus meiner Sicht nicht richtig.
Dabei war der VfB durch Stergiou in Führung gegangen, hätte nach dem Ausgleich von Berg aber gewarnt sein können. Für Werder-Coach Werner.
Es ist einfach eine Topleistung, die er jetzt nochmal wieder an die letzte Topleistung angefügt hat. Und ja, er macht das sehr, sehr gut.
Mehr als eine Warnung gab es nach 65 Minuten für Woltemade. Er musste mit Gelb-Rot vom Platz. Eine harte, nur schwer nachvollziehbare Entscheidung, nicht nur für Trainer Hoeneß.
Das bewertet der Schiedsrichter einfach falsch, was er im Endeffekt auch mittlerweile, glaube ich, weiß. Und das macht es aus unserer Sicht bitter.
Und Bergs Jubel, den dürfte der gebürtige Bremer Woltemade auf dem Fernseher in der Kabine gesehen haben. Gegen den Platzverweis will der VfB Protest einlegen. Das sagte Vorstandschef Alexander Werle. Schiedsrichter Daniel Schlager habe demnach eingeräumt, dass es eine Fehlentscheidung gewesen sei.
In der Tabelle zieht Werder durch den Sieg an Stuttgart vorbei auf Rang 9 und hat jetzt nur noch 3 Punkte Rückstand auf Platz 6. Alle Informationen zur Bundesliga finden Sie bei sportschau.de oder in der Sportschau-App. Die Handballer des THW Kiel haben zum 13. Mal den DHB-Pokal gewonnen. Nach dem Krimi im Halbfinale siegten die Schleswig-Holsteiner im Endspiel gegen die MT Melsungen souverän mit 28:23. Melsungen muss damit weiter auf den ersten großen Titel der Vereinsgeschichte warten. Rot im Kalender angestrichen hatten sich den Sonntag auch alle Radsportfans. Der Frühjahrsklassiker Paris-Roubaix stand an und mit dem Niederländer Mathieu van der Poel hat es einen altbekannten Sieger gegeben. Aus Frankreich berichtet Holger Gersker.
Es war ein denkwürdiges Duell der beiden Superstars. Mathieu van der Poel gewann den Kopfsteinklassiker zum 3. Mal in Folge. Der Niederländer profitierte von einem Fahrfehler seines großen Rivalen Tadej Pogacar 38 Kilometer vor dem Ziel. Dennoch, der Tour de France-Sieger und Weltmeister Slowenien feierte eine großartige Premiere bei diesem schwierigen Rennen, lieferte Van der Poel nach dem Radwechsel eine dramatische Verfolgungsjagd. Bis auf 12 Sekunden war er wieder dran, bevor in der Schlussphase dann doch die Klassikerqualitäten des Niederländers siegten. Pogacar wurde gefeierter Zweiter vor dem Sieger der Deutschlandtour Mats Pedersen aus Dänemark. Ein herausragendes Rennen vor Jonas Rutsch. Der Hesse gehörte zur allerersten Ausreißergruppe des Tages, fuhr in wechselnden Konstellationen fast 240 Kilometer vor dem Feld und belegte dennoch einen sehr guten 6. Platz.
Und zum Schluss kommen wir noch zur Formel 1. Beim großen Preis von Bahrain hat sich der Australier Oscar Piastri den Sieg gesichert. Der McLaren-Pilot gewann vor George Russell im Mercedes und seinem Teamkollegen Lando Norris.
ARD Infonacht Nachrichten.
um 2.29 Uhr mit Katja Kindermann. Union und SPD haben entspannt auf einen möglichen Zwist in der geplanten Koalition reagiert. SPD-Chef Klingbeil forderte in der ARD, das Verbindende in den Vordergrund zu rücken. Aus der Nachrichtenredaktion Jan Busche.
Hintergrund sind Äußerungen von CDU-Chef Merz. Der designierte Bundeskanzler hatte unter anderem einen baldigen Anstieg des Mindestlohns auf 15 Euro angezweifelt, was als wichtiger Punkt für die SPD gilt. CDU-Generalsekretär Linnemann sagte dazu im Bericht aus Berlin, die 15 Euro seien laut Regelwerk möglich, am Ende entscheide aber die Mindestlohnkommission. Bei der SPD dürfen von morgen an Parteimitglieder über den Koalitionsvertrag abstimmen. SPD-Chef Klingbeil wirbt für ein Ja und sagte, er traue einem Kanzler Merz zu, das Land gut zu führen.
CDU-Chef Merz hat erneut in Aussicht gestellt, Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine zu liefern. Mit Blick auf die russische Attacke auf die Stadt Sumy sagte Merz in der ARD, die Ukraine müsse aus der Defensive herauskommen. Der designierte Kanzler betonte aber, dass die Lieferung mit den europäischen Partnern abgestimmt werden müsse. Russlands Armee hatte gestern die ostukrainische Stadt Sumy angegriffen und nach ukrainischen Angaben mehr als 30 Menschen getötet. Die USA haben angekündigt, Sonderzölle auf Smartphones, Laptops und Halbleiter bald wieder zu erheben. Entsprechend hat sich Handelsminister Lutnick im Sender ABC geäußert. Präsident Trump werde bald neue Zölle verkünden, die in wenigen Wochen in Kraft treten. Die USA hatten zuletzt immer höhere Sonderzölle auf Importe aus China angekündigt. Elektronikartikel wurden am Wochenende aber zunächst ausgenommen. Popstar Katy Perry und die Freundin von Amazon-Gründer Jeff Bezos, Lauren Sanchez, wollen am Nachmittag ins All starten. An Bord der Rakete von Bezos' Raumfahrtfirma Blue Origin sind 4 weitere prominente Frauen. Aus der Nachrichtenredaktion Markus Wolf.
Die etwa 10-minütige Reise führt die Crew auf eine Höhe von rund 100 Kilometern, inklusive einer kurzen Phase der Schwerelosigkeit. Ob der Trip um 15.30 Uhr deutscher Zeit wirklich stattfindet, bleibt aber abzuwarten. Unter anderem muss das Wetter passen. Neben Perry und Lauren Sanchez sollen dieses Mal auch 2 Wissenschaftlerinnen und eine TV-Moderatorin sowie eine Filmproduzentin teilnehmen. Damit wäre zum ersten Mal ein reines Frauenteam in der New Shepard-Rakete unterwegs.
Das Wetter in Deutschland. Heute Nacht mal mehr, mal weniger Wolken und meistens trocken, 11 bis 4 Grad. Tagsüber Wolken und Sonne und nur selten Schauer, 17 bis 23 Grad. An Nord- und Ostsee etwas kühler. Am Dienstag wechselhaft und einzelne Schauer, vor allem im Südosten Sonne, 12 bis 23 Grad. Und am Mittwoch in der Westhälfte Sonne, Wolken und kurze Schauer, in der Osthälfte mehr Sonne, 17 bis 26 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD Infonacht.
Vorsicht bitte auf der Autobahn 1 Osnabrück Richtung Dortmund zwischen Münster Nord und Hiltrup muss wegen Nebels mit Sichtweiten unter 50 Metern gerechnet werden. Vorsicht bitte auch auf der A43 Münster Richtung Recklinghausen zwischen Kreuz Münster Süd und Senden ebenfalls wegen Nebels Sichtweiten unter 50 Metern möglich. Eine Gefahreninformation für Sachsen-Anhalt. Das Umweltamt warnt die Ortschaften Zilli, Dersheim, Hessen und Hessendamm vor einer Verunreinigung des Baches Dersheimer Aue. Es soll dort kein Wasser entnommen werden. Berlin, die Autobahn 100, Stadtring Richtung Wedding, ist in Höhe Dreieck Funkturm bis 5 Uhr früh gesperrt. Und Achtung, ein Falschfahrer auf der B41 Bad Sobernheim Ider Oberstein. Zwischen Steinharter Straße und Simmertal kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie äußerst rechts und überholen Sie nicht. Auf der B41 Bad Sobernheim Ider Oberstein zwischen Steinharter Straße und Simmertal ist ein Falschfahrer unterwegs. Vorsicht bitte in beiden Richtungen.
Die ARD Infonacht.
Mit Sven Hasenkleber. Wer kennt es nicht? Beim Einkaufen den Beutel vergessen oder noch schnell auf dem Weg etwas mehr eingekauft als geplant und schon ist man wieder bei der Plastiktüte. Sie sind überall. Müllbeutel, Einkaufstaschen, Gemüsetüten. In kaum einem Haushalt gibt es nicht jede Menge Plastiktüten. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs, denn Plastik ist in weit mehr Produkten, die wir alltäglich nutzen, als wir denken. Aber nicht nur der Müll, der dabei entsteht, ist ein Problem. Auch die Produktion von Plastik ist umweltschädlich und erzeugt einen enormen CO2-Ausstoß. CO2-Ausstoß. Um die Umweltbilanz dieses zugegeben ja sehr praktischen Produkts zu verbessern, versprechen Hersteller klimaneutrale Lösungen. In unserem Tagesschau-Podcast 11KM mit Viktoria Koopmann geht es genau um diese Versprechen.
Wenn es um die größten Klimakiller geht und um besonders großen CO2-Ausstoß, dann denkt man als erstes an Autoverkehr, Heizungen oder lange Flugreisen. Woran man eher nicht denkt, Plastik. Nichts geht heute mehr ohne Kunststoff. Als Verpackung, in Elektrogeräten, in Fahrzeugen verbaut oder auch in Klamotten. Aber die Produktion und die Entsorgung von Plastik, die verursachen wirklich Unmengen an CO2.
Das Problem ist, die Plastikmenge wächst und wächst und wächst und auch die Plastikproduktion weltweit.
Die Plastikhersteller wollen das CO2-Problem lösen und versprechen klimaneutrale Lösungen. Aber kann das wirklich funktionieren? Das wollte NDR-Investigativjournalist Christian Baas rausfinden für einen Panoramafilm über vermeintlich grünes Plastik. Und Christian nimmt uns als erstes mit zu einem Dreh im März am Rheinufer.
Was man da in erster Linie sieht, sind gigantische Industrieanlagen. Das Rheinufer selbst ist auch eine Schiffsanlegestelle. Also da kommen halt regelmäßig Industrieschiffe, Tanker, aber auch Frachtschiffe an, die dort stoppen. Aber das Spannende ist das, was auf der anderen Rheinseite ist. Da ist nämlich ein gigantisches Werk, eine riesige Anlage. Das ist BASF. Die haben uns nicht auf das Gelände gelassen, aber wir wollten uns mal einen Überblick verschaffen, wie groß ist BASF eigentlich, was passiert da so. Und das war schon sehr imposant. Das zieht sich kilometerlang am Rhein entlang. Das ist wirklich eine Stadt quasi in der Stadt. Da auf der anderen Rheinseite liegt nämlich Ludwigshafen. Und BASF hat dort seinen Stammsitz. Da arbeiten knapp 40.000 Menschen. Da kommen ständig Schiffe an über den Rhein und darunter natürlich auch mehrere Öltanker täglich, weil BASF auch wahnsinnig viel Öl als Rohstoff braucht, um daraus dann verschiedenste Chemikalien herzustellen. Es gibt dort zwei riesige Anlagen. Das sind sogenannte Steamcracker, in denen das Öl dann aufgespalten wird. Die haben zusammen eine Kapazität, dass sie 2 Millionen Tonnen Öl pro Jahr verarbeiten können. Das heißt ungefähr 5000 Tonnen Öl jeden Tag täglich, die dort natürlich dann in irgendeiner Form angeliefert werden müssen. Da wird dann das Öl weiterverarbeitet zu Vorprodukten, die dann später Plastik werden.
Aus diesen vielen Tonnen Öl wird dann also vor allem Plastik. Christian, erklär mal, wie funktioniert das genau?
Also ganz grob funktioniert das so, dass das Öl stark erhitzt wird in Steamcrackern und da dann aufgespalten wird in Bestandteile und dann kommen verschiedene Stoffe hinten raus. Und zwar in großer Menge beispielsweise Ethylen, was dann später zu Polyethylen wird, also zu einer Plastiksorte. Oder auch andere Chemikalien, die dann aus diesem Öl gewonnen werden, die dann später zu Plastik verarbeitet werden, auch zu einem großen Teil.
Und aus diesen Plastikverbindungen, da werden dann in weiteren Schritten Produkte hergestellt. Was für Produkte aus Plastik sind das denn zum Beispiel?
Da kann man sich alles vorstellen, was um uns herum ist. Also Elektrogeräte, aber auch Autogriffe, die Kleidung, die du trägst, da wird möglicherweise auch Plastik drin sein. Also Polyethylen oder Polyamid beispielsweise, Nylon. Ohne Plastik ist wahrscheinlich unser modernes Leben, so wie wir es kennen, kaum vorstellbar.
Ja, ne? Also Stichwort Medizinprodukte, also Spritzen, Schläuche, Beatmungsgeräte, das sind ja wirklich Dinge, die auch Leben retten. Also eben auch Produkte, die wir wirklich brauchen im Alltag. Ne?
Ja, aber es gibt auch natürlich das Gegenteil. Also es gibt auch ganz viele Plastikprodukte, die wir vielleicht nicht unbedingt brauchen. Man muss sich nämlich auch nochmal vor Augen führen, also 40% der gesamten Plastikmenge, die weltweit produziert wird, geht am Ende in Verpackungen beispielsweise. Und da kann man natürlich schon die Frage stellen, brauchen wir das alles in der Form? Denn Plastik ist nicht nur ein Müllproblem, sondern es ist auch ein großes Klimaproblem. Denn um dieses Plastik herzustellen, da braucht es halt das Öl, also riesige Mengen an Öl, das erstmal auch gefördert werden muss, dann in Raffinerien aufbereitet werden muss. Und dann geht es halt in diese riesigen Chemieanlagen, wo es dann mit viel Energie, viel Hitze dann am Ende zu neuen Produkten wird. Und man braucht dafür halt auch diese ganze Energie, die ist in erster Linie im Moment aus Erdgas gewonnen noch, und wie es dann am Ende auch entsorgt wird, weil ein großer Teil wird ja dann verbrannt am Ende. Und wenn man das alles zusammenrechnet, kann man sagen, dass eine Tonne Plastik ungefähr 5 Tonnen CO2 verursacht. So, und jetzt muss man sich noch einmal vergegenwärtigen, wie viel Plastik es gibt weltweit. Das sind im Moment wahrscheinlich weit über 400 Millionen Tonnen pro Jahr, die produziert werden. Vielleicht gehen wir schon in Richtung 500 Millionen Tonnen. Das heißt, über 2 Milliarden Tonnen CO2, die durch die Plastikproduktion und den Plastikgebrauch pro Jahr im Moment weltweit entstehen. Und das ist ungefähr doppelt so viel, wie der weltweite Flugverkehr verursacht.
Wie geht denn so ein Chemiekonzern wie BASF damit um, dass die Herstellung von Plastik so eine extrem schlechte CO2-Bilanz hat?
BASF bestreitet nicht, dass die Plastikproduktion ein Klimaproblem darstellt. Im Gegenteil, sie sagen halt, wir wollen dieses Problem lösen. Wir haben ja auch das große Ziel, bis 2050 klimaneutral zu werden. Also es gibt beispielsweise auch in Europa von der Chemieindustrie eine Transition Roadmap, wie es so schön heißt, also einen Pfad, wie man hin zu Klimaneutralität im Jahr 2050 kommen kann. Das ist so die Idee.
Ja, Klimaneutralität, das hört man immer wieder, diesen Begriff. Was ist damit gemeint?
Ein ganz plumpes Beispiel. Ich verursache 10 Tonnen Treibhausgase und kann dann beispielsweise diese Treibhausgase dadurch kompensieren oder ausgleichen, indem ich halt Sachen anwende, die halt CO2 aus der Luft wieder entnehmen und beispielsweise einspeichern. CCS ist da so ein Stichwort.
Also CCS steht hier so für?
CCS steht für Carbon Capture and Storage, also das heißt, dass man CO2 aus der Luft entnimmt und einspeichert, irgendwo im Boden, in tiefen Gesteinsschichten oder unter dem Meer. Wenn ich halt genauso viel CO2 aus der Atmosphäre wieder entnehme und dauerhaft einspeichere, bin ich halt treibhausgasneutral im Idealfall.
Also neutral bedeutet plus minus null am Ende?
Genau.
Also neutral rechnen ist ein Ansatz, den BASF und andere Unternehmen in der Industrie verfolgen. Welche konkreten Lösungsansätze haben die Unternehmen denn?
Solving the plastic challenge.
Möglichst viel von der Energie, die nötig ist, um das Plastik herzustellen, muss halt aus erneuerbaren Energien kommen. Aber das allein reicht natürlich nicht, weil man ja auch den Rohstoff, das Erdöl, ersetzen muss, aus dem das Plastik hergestellt wird. Und dafür gibt es drei Möglichkeiten. Zwei kennen wir. Das eine ist halt so das klassische mechanische Recycling, also beispielsweise mit diesen PET-Flaschen, den Plastikflaschen, die wir alle kennen, diese Wasserflaschen. Die werden halt geschreddert, wieder eingeschmolzen, wieder zu neuem Plastik gemacht. Das ist die eine Möglichkeit. Und das funktioniert eigentlich ganz gut, solange das Plastik möglichst sortenrein ist. Sobald es halt irgendwie gemischte Abfälle sind oder alles zusammen sogar in einem Produkt verbunden ist miteinander, dann funktioniert das mechanische Recycling nicht. Deswegen sagt man auch, okay, vielleicht ist eine Möglichkeit noch eine zusätzliche Bioplastik. Also das heißt, Plastik letztlich aus nachwachsenden Rohstoffen, also aus Pflanzen oder aus Holzresten. Pflanzen können beispielsweise Mais sein. Aber das Problem ist, da braucht man natürlich die Fläche dafür, um das anzubauen und auch natürlich Düngemittel, Wasser etc., Pestizide. Und es konkurriert dann auch mit dem Nahrungsmittelanbau. Grob geschätzt sind es höchstens 1% des weltweiten Plastiks, das so biobasiert hergestellt wird. Und jetzt kommt halt die dritte Möglichkeit ins Spiel, das, was halt die chemische Industrie auch sehr, sehr stark in den vergangenen Jahren beworben hat. Da geht es um sogenanntes chemisches Recycling. Auch BASF wirbt beispielsweise dafür.
BASF entwickelt das chemische Recycling gemeinsam mit Partnern weiter, um den im Kunststoffmüll enthaltenen Kohlenstoff in Kreislauf zu führen und neue Produkte herzustellen.
Das sei wirklich jetzt eine Möglichkeit, um noch deutlich mehr Kohlenstoff, Plastik wiederzuverwenden.
Wenn es also darum geht, das Ziel zu erreichen, bis 2050 klimaneutral zu werden, egal wie viel Plastik die Industrie dann herstellt, dann ist die Lösung von BASF und anderen offenbar dieses sogenannte chemische Recycling. Um zu verstehen, warum, müssen wir, glaube ich, erstmal verstehen, was das überhaupt ist. Christian, was steckt dahinter?
Ja, chemisches Recycling, das ist eine Methode, wo halt letztlich nicht das Plastik wieder eins zu eins verwendet wird, sondern in eine Vorstufe zurückverwandelt wird, also beispielsweise in Öl. Man hat dann das Plastik, das wird erstmal auch klein geschreddert und kommt dann in einen Reaktor. Und in diesem Reaktor sind dann ein paar hundert Grad und unter Luftabschluss vergast das Plastik, wird wieder zu Gas und wird dann abgekühlt und am Ende kommt wieder ein Öl raus.
Mhm, okay.
Und das sieht halt auch genauso aus wie Erdöl, wenn es sauber ist, also wenn es einigermaßen gut aufgereinigt ist, hat man da ein Öl, was man theoretisch auch wieder verwenden kann, um daraus wieder Plastik zu machen.
Also man macht nicht aus altem Plastik wieder neues Plastik, sondern aus dem alten Plastik erstmal noch die Vorstufe Öl.
Genau.
Warum soll jetzt dieses chemische Verfahren besser sein fürs Klima? Also warum ist denn Öl besser?
Es ist nicht besser erstmal fürs Klima. Besser wäre auf jeden Fall das mechanische Recycling. Aber es gibt halt bestimmte Plastikarten, wo das mechanische Recycling nicht funktioniert.
Können BASF und andere Unternehmen so ihr Versprechen einhalten?
Wir haben dieses Versprechen dann mal unter die Lupe genommen und haben halt eine sehr umfassende Marktanalyse gemacht, geguckt, welche Projekte für chemisches Recycling gibt es denn tatsächlich in Europa? Wie viele Werke wurden in den vergangenen Jahren gebaut? Wie viel können die produzieren? Wie viel kommt wirklich real dabei raus? Und Plastics Europe hat halt gesagt im Jahr 2021, wir wollen jetzt 2025 1,2 Millionen Tonnen Kunststoffe mit chemischem Recycling gewinnen.
Plastics Europe, das ist der Verband der Kunststofferzeuger.
Wo auch BASF beispielsweise drin sind und ganz viele andere große Konzerne, die vertreten halt letztlich Hunderttausende Mitarbeitende in Europa. Mhm. Und am Ende muss man sagen, war das schon ziemlich ernüchternd. Also wir haben uns annähernd oder roundabout 100 Projekte in ganz Europa angesehen, ganz viele Veröffentlichungen dazu analysiert, mit Marktanalysten gesprochen, mit Wissenschaftlerinnen etc. Und am Ende muss man sagen, wahrscheinlich kommen höchstens ein paar 10.000 Tonnen Plastik aus solchem chemischen Recyclingverfahren raus. Okay. Also weit, weit entfernt von dem ursprünglichen Versprechen von 1,2 Millionen Tonnen.
Also, das passt nicht so richtig zusammen, das Versprechen und das, was dann letztendlich rauskommt. Plastics Europe hat aber dann 2023 auch schon mal ihr Ziel reduziert von 1,2 Millionen Tonnen auf 900.000 Tonnen CO2. Was sagen die Plastikhersteller zu euren Recherchen?
Ja, also wir haben mit Plastics Europe, mit der Hauptgeschäftsführerin für Deutschland, mit Christine Bunte darüber gesprochen. Und sie hat dann auch eingeräumt, dass das alles noch nicht so weit ist, wie ursprünglich erhofft.
Wie groß ist heute der Anteil an Plastik, das aus chemischem Recycling produziert wird?
Aktuell ist der noch sehr klein. Das ist im Bereich von unter 1% tatsächlich.
Ihr Verband hatte gesagt, dass in diesem Jahr oder bis zu diesem Jahr 900.000 Tonnen Plastik durch chemisches Recycling hergestellt werden sollte. Nach Ihren eigenen Informationen liegen Sie nicht mal bei 100.000. Ist das richtig?
Die aktuelle Zahl muss ich tatsächlich auch noch mal nachschauen. Ich sehe aber auch, dass die Entwicklungen oder auch die Hoffnungen, die man hatte, aktuell noch nicht erreicht wurden.
Das hat Kostengründe, das ist einfach teuer und deswegen gibt es auch eine geringe Nachfrage nach solchen recycelten Material oder Kunststoffen, die aus recycelten Materialien dann neu produziert worden sind.
Wo man einfach feststellt, man hat technologisch noch Rückschritte erlebt, die man in der Zukunft noch ausbauen muss.
Und deswegen seien die jetzt noch lange nicht so weit, wie sie ursprünglich mal erhofft hatten.
Christine Bunte, die wir hier gehört haben, die spricht als Hauptgeschäftsführerin vom Verband Plastics Europe für die gesamte Industrie. Was sagt denn speziell BASF? Also das ist ja der weltweit größte Chemiekonzern. Du hast ja anfangs schon gesagt, da durftet ihr nicht auf deren Gelände in Ludwigshafen drehen. Haben die euch ein Interview gegeben?
Wir haben da wirklich über Wochen, Monate angefragt, immer wieder auch, ob wir mit denen darüber sprechen können. Am Ende haben sie uns aber nur eine schriftliche Stellungnahme gegeben und ich will es mal einmal ganz kurz vorlesen, damit ich es korrekt mache. Also sie seien trotz einiger Herausforderungen entschlossen, fossile Rohstoffe durch recycelte Ressourcen zu ersetzen. Mhm. Und das Unternehmen sei überzeugt, dass halt chemisches Recycling als ergänzende Lösung zum mechanischen Recycling die Gesamtrecyclingquoten erheblich steigern könne. Wie das genau funktionieren soll, ist mir nicht ganz klar, weil tatsächlich, wie gesagt, bislang nur sehr wenige Anlagen überhaupt in Europa vorhanden sind, die Recyclingmengen extrem gering sind. Und wenn man jetzt nochmal konkret auf BASF beispielsweise schaut, die hatten mal gesagt, sie wollen jetzt im Jahr 2025 250.000 Tonnen Rohstoffe aus recycelten Materialien einsetzen. De facto sind es ungefähr 11.000 gewesen, jetzt im vergangenen Jahr. Das heißt, 0,04% der gesamten Rohstoffe, die BASF eingesetzt hat im vergangenen Jahr, waren aus recycelten Abfällen. Das Ziel Klimaneutralität, das ist natürlich wahnsinnig schwer zu erreichen. Und wir haben da auch mit Helmut Maurer zum Beispiel drüber diskutiert. Der ist Jurist, Professor und hat bei der EU gearbeitet bis 2022, war dort auch zuständig für die Chemiepolitik und für strategische Entscheidungen, hat an Strategiepapieren zur Plastikpolitik mitgearbeitet. Und der hat uns auch gesagt, dieses ganze Konzept des chemischen Recyclings ist aus seiner Sicht eine einzige Image-Kampagne.
Es geht darum, den Menschen weiß zu machen, dass chemisches Recycling ein Problem lösen kann, das mechanisches Recycling noch nie lösen konnte, auch in Zukunft nicht lösen wird, und dass die Überproduktion von Plastik kein Problem darstellt, weil wir ja jetzt advanced chemisch oder irgendwie recyceln können. Das war nicht wahr, ist nicht wahr, wird auch nie wahr werden. Das müssen die Bürger wissen.
Dieses chemische Recycling, das sei letztlich Augenwischerei.
Aber Klimaneutralität ist ja jetzt auch nicht nur so ein Ziel, was die Unternehmen sich selber setzen, sondern es ist ja auch eine politische Vorgabe der EU. Wenn man jetzt hört, Firmen aus der EU wie BASF, die können dann einfach im Ausland, zum Beispiel in China, eben nicht klimaneutral Plastik herstellen, dann können die ja eigentlich Vorgaben umgehen. Bräuchte es dann für sowas weltweite politische Vorgaben?
Naja, also ich muss jetzt an der Stelle, das sind gleich mehrere Sachen.
Genau.
Also A, BASF sagt, sie wollen klimaneutral weltweit werden. Mhm. Also auch in China und sonst wo. Also das ist deren Ziel und sie sagen auch, trotz des Wachstums können wir das hinbekommen. Das ist das, was BASF dazu sagt. Und dann ist die Frage der politischen Rahmenbedingungen.
Die EU-Kommission will Europa weltweit zum Vorreiter beim Klimaschutz machen.
Mit dem Green Deal, der verabschiedet wurde.
Bis 2050 soll die EU klimaneutral handeln, also den CO2-Ausstoß drastisch senken und verbleibende Emissionen ausgleichen.
Natürlich sind hier die politischen Vorgaben erstmal per se strenger und weisen in die richtige Richtung, aber ob das dann am Ende wirklich so kommt und ob das auch ausreicht, um jetzt, sage ich mal, das eigentliche Ziel, nämlich die Erderhitzung zu begrenzen, dann wirklich dafür dann auch ausreichend ist, das sind natürlich alles sehr, sehr schwierige, große Fragen. Das ist nicht manifestiert.
Es gab doch aber auch einen weltweiten Plastikgipfel, gar nicht lange her, Ende vergangenen Jahres in Südkorea. Da wurde weltweit darüber beraten, wie man auch die Plastikproduktion reduzieren kann. Was kam denn da raus?
Kein richtiges Abkommen, weil es dann doch einen Dissens, einen Streit gab, vor allen Dingen zwischen den erdölproduzierenden Staaten auf der einen Seite und einem großen Teil der Welt auf der anderen Seite. Nämlich der große Streitpunkt war, ob es so eine Art Obergrenze für die Plastikproduktion geben soll. Und da haben sich die erdölproduzierenden Staaten dagegen gewehrt. Und deswegen ist es nicht zu einem Abschluss gekommen. Aber diese Verhandlungen, die sollen jetzt weitergeführt werden. Im Sommer jetzt gibt es nochmal eine weitere Verhandlungsrunde. Die wird dann in Genf sein. Ob dann am Ende tatsächlich ein globales Plastikabkommen mit einer Obergrenze bei rauskommt, ist sehr fraglich. Also ich glaube da nicht so richtig dran, nach all den Gesprächen, die ich dazu auch geführt habe, dass es am Ende wirklich eine Begrenzung der Plastikproduktion geben wird.
Wie könnte man dann denn doch Klimaneutralität herstellen?
Naja, egal mit wem man spricht, alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind sich einig, wir müssen einfach insgesamt weniger Plastik produzieren. Und man sieht aber, dass man sich am Ende, und da geht es jetzt auch bei uns, bei dieser Plastikrecherche vor allen Dingen darum, zu sagen, okay, wir müssen uns auch in gewisser Weise ehrlich machen. Es ist nicht so, dass es einfache technologische Lösungen für die großen Probleme gibt in Bezug auf das Klima, sondern dass man auch ehrlich kommunizieren muss, dass man halt sagen muss, was wir hier im Moment mit unserem Konsum verursachen, hat Folgen. Und diese Folgen kann man nicht ausblenden und man muss darüber nachdenken, an der einen oder anderen Stelle tatsächlich zu reduzieren. Aber das muss ja nicht automatisch eine schlechtere Lebensqualität dann darstellen, sondern es geht ja dann darum, bestimmte Dinge vielleicht durch andere zu ersetzen und auf der anderen Seite halt vielleicht Dinge länger zu benutzen und den Wert davon auch anzuerkennen, dass man halt jetzt nicht dann den Einwegbecher hat, den man dann gleich in den nächsten Mülleimer schmeißt, sondern dann vielleicht auch etwas hat, was man mehrfach benutzen kann und sich daran dann auch vielleicht erfreut sozusagen.
Mhm.
Und das heißt, wenn es eine Mehrheit der Menschen gibt, die sagt, wir wollen tatsächlich andere Regeln, dann wird es sich auch in Politik irgendwann widerspiegeln. Also es gibt ja auch schon erste Ansätze, also in der EU beispielsweise Verbote von bestimmten Einwegplastiksorten, aber das ist halt alles noch sehr marginal in einem sehr kleinen Rahmen. Aber natürlich ist das möglich, dass man da auch mehr bewegt. Aber es ist halt so, dass niemand gerne das Wort Verzicht hört, dass niemand gerne auf erstmal einen bestimmten Wohlstand, den wir hier erreicht haben, verzichten möchte und dass man auch an bestimmten Gewohnheiten halt festhängt. Auch wenn vielleicht das Leben gar nicht unbequemer oder schlechter ist oder sowas, wenn man jetzt in bestimmten Bereichen vielleicht ein bisschen weniger konsumiert. Aber man ist jetzt natürlich an dieses Niveau, an diese Art zu leben, schon sehr gewohnt und der Mensch ist halt ein Gewohnheitstier und deswegen tun wir uns halt wahnsinnig schwer, da diese eingeschlagenen Pfade zu verlassen.
Das war 11KM, der Tagesschau-Podcast mit Christian Baas und Viktoria Koopmann. Weitere Folgen finden Sie in der ARD-Audiothek.
Standpunkte.
Die verkündete Einigung und Einigkeit von CDU, CSU und SPD ist noch keine Woche alt. Da kommen die ersten Einwände aus den eigenen Reihen und von ganz oben. Friedrich Merz hat Zweifel, ob der Mindestlohn wirklich auf 15 Euro steigen kann und ob es eine Einkommensteuersenkung für kleine und mittlere Gehälter geben soll. Beides Punkte, die die SPD offenbar als Gesetz sieht. Bei den Sozialdemokraten stellen sich die Jusos quer. Die Jugendverbände in Schleswig-Holstein und Bayern haben die Genossinnen und Genossen aufgefordert, beim Mitgliederentscheid gegen den Koalitionsvertrag zu stimmen. Auch in den Medien sind der Inhalt des Vertrages und die Kritik daran ein Thema. Für den Münchner Merkur steht die kommende Regierung schon jetzt unter großem Druck.
Wer von den drei Parteien Heldentaten zur Sicherung der Sozialsysteme erwartete, hat in einem politischen Fantasieland gelebt. Mit Trumps Zollkrieg, Putins Angriff auf Europa, der ungeregelten Migration und der Wirtschaftsschwäche ist die künftige Merz-Regierung mit einem Krisenpotpourri konfrontiert, wie keine Bundesregierung vor ihr. Was zum Teil auch ihre Kurzatmigkeit erklärt. Hier immerhin liefert die Koalition in Spe durchaus ein paar vernünftige Antworten. Ob das reicht, hat die Merz-Koalition selbst in der Hand.
Die Rheinzeitung aus Koblenz fordert mehr Disziplin von CDU, CSU und SPD, wenn deren Regierung nicht wie die Ampel enden wolle.
Nun müssen die Parteien natürlich nicht inhaltlich verschmelzen, auch wenn sie ein Bündnis eingehen. Doch schaut man sich um, was in der Welt passiert und unter welchen internationalen Vorzeichen Schwarz-Rot regieren wird, wäre es eine Illusion zu denken, dass Union und SPD ihre Meinungsverschiedenheiten künftig in aller Ruhe klären können. Dass es schon vor Regierungsantritt offen ausgetragenen Dissens gibt, lässt nichts Gutes vermuten.
Spiegel Online freut sich, dass der Klimaschutz im Koalitionsvertrag größer geschrieben wird, als Friedrich Merz' Äußerungen es zuvor vermuten ließen.
Merz hat im Wahlkampf klimapolitisches Erwartungsmanagement betrieben. Er werde Schluss machen mit der ideologiegetriebenen Politik, Windkraft sei eine Übergangstechnologie. Und wenn es irgendwie gehe, wolle man zurück zur Atomkraft. Misst man den Koalitionsvertrag an diesen Aussagen, waren die Verhandlungen von CDU, CSU und SPD ein Erfolg für den Klimaschutz. Denn nichts von dem, was Merz an Rückschritten beim Thema angedroht hat, kann er wirklich durchsetzen. Und das ist gut so.
Das waren die Standpunkte. Zusammengestellt hat sie Constanze Semide.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 3 Uhr mit Katja Kindermann. Union und SPD haben gelassen auf mögliche Meinungsunterschiede in der geplanten Koalition reagiert. SPD-Chef Klingbeil sagte im Bericht aus Berlin der ARD, wichtig seien jetzt mehr Zusammenhalt und weniger öffentlicher Streit. Hintergrund sind Äußerungen von CDU-Chef Merz. Der designierte Bundeskanzler hatte unter anderem einen baldigen Anstieg des Mindestlohns auf 15 Euro angezweifelt, was als wichtiger Punkt für die SPD gilt. CDU-Generalsekretär Lindemann sagte dazu, alle Seiten sollten entspannt sein, denn es gelte, was im Koalitionsvertrag stehe.
Und dort steht, dass nicht Politiker im Plenarsaal des Deutschen Bundestages die Mindestlöhne festsetzen, sondern Tarifpartner in einer sogenannten Mindestlohnkommission. Die hat sich eine neue Geschäftsordnung gegeben. Dort steht drin, dass man sich orientiert an der Tarifentwicklung, aber auch an einem sogenannten Medianlohn, 60%. Und dann sind 15 Euro erreichbar. Aber am Ende wird es die Mindestlohnkommission entscheiden.
CDU-Generalsekretär Lindemann. In Luxemburg treffen sich heute die EU-Außenministerinnen und Minister. Hauptthema ist die weitere Unterstützung für die Ukraine. Es ist das letzte Treffen in dieser Runde für die deutsche Außenministerin Baerbock. Aus Brüssel Helga Schmidt.
Dazu gehört auch dieses Mal wieder ein Bekenntnis der EU-Minister, die Ukraine mit mehr Waffen zu unterstützen, weil kaum jemand noch damit rechnet, dass die Unterhändler von Donald Trump eine echte Waffenruhe erreichen. Sie verhandeln zwar mit Russland, sagen Diplomaten, aber gleichzeitig lässt Putin zivile Ziele in der Ukraine bombardieren. Gestern erst die Stadt Sumy im Nordosten des Landes mit mehr als 30 Toten und über 100 Verletzten.
Bei dem israelischen Angriff auf ein Krankenhaus im Norden des Gazastreifens ist die Klinik laut Weltgesundheitsorganisation schwer beschädigt worden. WHO-Generaldirektor Tedros erklärte, die Notaufnahme, das Labor, Röntgengeräte und die Medikamentenausgabe seien zerstört. Er berief sich auf den Direktor der Klinik. Ein Kind sei bei dem Angriff gestorben, so Tedros. Nach israelischen Angaben galt der Schlag einer Kommandozentrale der Terrororganisation Hamas in dem Krankenhaus. In der Fußball-Bundesliga hat Frankfurt einen großen Schritt Richtung Champions-League-Qualifikation gemacht. Die Eintracht gewann gegen Heidenheim mit 3:0 und hat damit ihren dritten Tabellenplatz gefestigt. Außerdem gewann Werder